Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist mal wieder soweit. Der alaunische April hat begonnen und ja, aber ich denke mal, im April sind auch immer schon wieder einige schöne, warme Tage da und du widmest dich heute hauptsächlich einer ganz besonderen Sache, nämlich Motorradtouren durch den Harz. Ja, sagen wir erstmal guten Tag, nicht, dass wir das hier noch vergessen. Ja. Recht schönen guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es grüßen Sie recht herzlich.
Und Sternal.
Und Konstanze Holtorf.
Ja, ich habe vor 2-3 Jahren mal einige Motorradrundtouren für den Harz erstellt mit ziemlich umfangreichem Material. Ich sag's vornweg, kann sich jeder auf unserer Homepage ausdrucken, sind PDF-Dokumente hinterlegt mit ausführlichen Kartenmaterial, Bildmaterial, Tourenbeschreibungen und dergleichen, damit sich jetzt nicht jeder hinsetzen muss hier und vielleicht mitschreiben und dergleichen, weil alle Routen haben ihren Ausgangspunkt bei mir in Ballenstedt. Irgendwo musste man ja anfangen. Nun ist es natürlich so, bei einer Rundtour kann man bei jedem beliebigen Punkt einsteigen. Das muss nun jeder für sich selbst entscheiden. Sie sind teilweise auch sehr lang, so dass man durchaus aus der Route 2 oder 3 Tage auch machen kann, wenn man sich vieles anschauen will. Ja, es sind ja auch nicht nur Motorradtouren, man kann es genauso gut mit einem Cabrio oder mit einem normalen PKW abfahren. Wer mal ein bisschen was vom Harz sehen will und sich gleichzeitig bewegen will, denke ich mal, findet hierbei viele Anregungen.
Ja, vielleicht stellst du mal die erste Tour vor.
Ja, die erste Tour, über die wir reden wollen, hat den Namen Oberharztour. Sie beginnt, wie ihr sagt, bei mir jetzt in Ballenstedt und hat eine Länge von ca. 300 Kilometern durch den Harz, ca. 5 Stunden reine Fahrzeit. Wenn man also die ganzen, und wir haben jetzt hier 23 Ziele auf dieser Route, wenn man die natürlich alle besuchen möchte, dann kommt man mit einem Tag auf keinen Fall hin. Aber das kann sich ja auch jeder aussuchen. Es hat ja jeder gewisse Interessenlagen. Den einen interessieren halt keine Kirchen oder Burgen oder keine Museen. Ne, das ist ja alles genau dort bei uns aufgeschlüsselt. Und somit kann sich jeder das Beste raussuchen. Diese Oberharztour, die führt also von Ballenstedt quer über den Unterharz nach Sangerhausen, nach Stolberg, Nordhausen, von Nordhausen wieder ins Brockengebiet über Braunlage, dann in Oberharz, nach Altenau, Goslar, von Goslar wieder runter nach Wernigerode, über Rübeland, Straßberg, Selketal, Gernrode, nach Ballenstedt zurück.
Ja, du empfiehlst ja beispielsweise das Europa-Rosarium in Sangerhausen, da sollte man vielleicht noch ein bisschen warten bis zum Juni, so mit.
Ja.
Da ist es ja da nun am schönsten, Juni, Juli, wenn die Rosen blühen.
Ja, das ist ja nun recht bekannt, aber hier ist beispielsweise Punkt 3 auf der Strecke, wenn man durch den Unterharz fährt, Säcketal Richtung Pahnsfelde hoch, Burg Falkenstein, da ist der Landschaftspark Degenershausen, der sicherlich bei vielen noch recht unbekannt sein wird und der jetzt insbesondere auch im Frühling wirklich mal es wert ist, dort mal einen Abstecher hinzumachen. Weil im Gegensatz zu Rosen gibt es dort sehr, sehr viele Frühlingsblüher und da lohnt es sich also schon in den nächsten Wochen durchaus. Ja, so wie die Bäume anfangen zu treiben und ein paar schöne Tage sind, kommen auch die Tulpen, Narzissen und dergleichen, sowohl auf den Beeten wie auch auf den Wiesen raus. Also es sind einige sehr bekannte, logischerweise Ausflugsziele, sage ich mal, drin, sind aber auch zahlreiche, die vielen unbekannt sein dürften. So wie beispielsweise mal ein Abschwenk nach Molmerswende zum Münchhausen Museum. Oder auch, wer sich körperlich ein bisschen ertüchtigen möchte, das Ersteigen der Burgruine Questenberg, wo man ganz schön klettern muss auf der anderen Seite des Südharzes. So, Auerberg, Josefshöhe und so weiter sind bekannt, Fachwerkstatt Stolberg auch. Die Heimkehl in Uftrungen sollte auch den meisten bekannt sein. Ähnliches ist mit der Burgruine Hohenstein. Dann gibt es aber in Nordhausen beispielsweise einen sehr schönen kleinen privaten Reptilienzoo, der von Jahr zu Jahr wächst. Das ist ein Zoogeschäftsinhaber, der das seit 20 Jahren oder was betreibt und das ausgebaut hat und da schon jetzt mittlerweile eine große Anzahl von verschiedenen Reptilien aus aller Welt präsentiert.
Ach so.
Also es ist wirklich rein privat.
Ja.
Aber das Gelände wird immer größer. Das sind solche Dinge, die man auf konventionellen Reiseführern fast gar nicht findet. Wer es ein bisschen abenteuermäßig mag, der sollte mal in Braunlage vielleicht anhalten und auf dem Wurmberg hochfahren mit der Seilbahn. Dort kann man mit sogenannten Monsterrollern dann eine Abfahrt vornehmen. Das sind also Roller mit riesigen Ballonreifen und starken Bremsen. Ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe es selber auch schon probiert. Ja, dann haben wir auch noch einen Naturpark drin, einen Kräuterpark, den in Altenau, der als größter Kräuterpark Deutschlands bezeichnet wird. Wer also was von Kräutern hält und viele Kräuter anwendet, der ist dort sicherlich richtig. Das geht ja auch schon, sage ich mal, im April los, dass viele Kräuter treiben. Und was da auch besonders schön ist, ist halt ein riesiger Kräutershop. Also ich habe in meinem Leben noch kein Geschäft gesehen, wo ich so viel unterschiedliche Kräuter und Gewürzmischungen kaufen kann wie dort. Und wenn man da reinkommt, ist natürlich auch ein betörender Duft.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, dann geht es weiter von Altenau ins Uckertal nach Romkehall, das sogenannte kleinste Königreich der Welt, wo man dann beispielsweise mal schön Kaffee trinken kann. Dann nach Goslar. Goslar allein ist ja schon mehr als ein Tagesausflug, wer noch nicht da war. Von der Kaiserpfalz angefangen, über die ganzen Sehenswürdigkeiten am Rammelsberg und dergleichen. Bad Harzburg, dann Kloster und Schloss Ilsenburg.
Ja, auch eigentlich kann man überall anhalten.
Ja, darum sage ich, es sind wirklich,
es sind aber halt
auch auf der Route viele Anregungen zusammengefasst und es ist wohl an einem Tag kaum zu schaffen. Bei den Motorradfahrern ist es ja meistens so, die mit ihren Ausrüstungen und ihren Motorradstiefeln sind ja meistens nicht so sehr gut zu Fuß. Die werden kaum irgendwo größere Wanderungen vornehmen oder irgendwelche Bergruinen dort erklimmen. Aber wenn man mit einem PKW da ist, kann man sich ja dann doch schon ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und dann macht man aus der Route halt öfters mal eine Eintagesfahrt. Im Buch wird ja auch nicht an einem Tag gelesen.
Das war
die
Route 1.
Das ist also eine sehr große Route, die praktisch den gesamten Unterharz, Oberharz, Nordharz, Brockengebiet und auch Teile des Hochharzes mit einschließt.
Ja, und ehe es weitergeht mit der Motorrad- oder Autotour durch den Harz, machen wir ein bisschen Musik. Und zwar von Arlo Gass, The Motorcycling Song. Ja, und die zweite Tour, schon von den Fotos, die ich hier sehe, die auch auf deiner Homepage zu finden sind, ja, dann kann man sich schon vorstellen, dass das auch wieder wunderbar wird.
Ja, nun, die sogenannte Nordharztour ist natürlich auch erheblich kürzer als die vorgenannte Hochharztour und auch mit 14 Zielen durchaus an einem Tag zurückzulegen. Ist auch eine Tour, sind ja eigentlich ausgelegt für Motorräder, die ja immer gerne kurvenreiche Strecken haben und dergleichen. Aber mit dem Auto gibt es ja immer viele Leute, habe ich auch in der Verwandtschaft, denen wird dann immer schnell schlecht. Ja. Also das ist eine recht unkomplizierte Tour hier, sage ich mal, ein bisschen in Unterharz rein und dann am Nordharzrand entlang. Wir beginnen wieder in Ballenstedt, über Rieder, Gernrode, dann hoch nach Mägdesprung, Alexis, Bad Siebtenfelde, Güntersberge, dann über Friedrichsbrunn und Thale, zurück Richtung Treseburg, Wienrode, Blankenburg, dann nochmal ein bisschen hoch Richtung Elbigerode, nach Wernigerode, Drübeck, Ilsenburg, Stapelburg, Bad Harzburg, Goslar, Schladen, Fiedenburg und von Fiedenburg dann zurück auf der B6N. Sind etwa 200 Kilometer, 3,5 Stunden reine Fahrzeit. Ja, und dort ist, wie gesagt, sind so einige Ziele. Fangen wir gleich in Ballenstedt an. Im Moment auch sicherlich sehr schön. Der Schlosspark in Ballenstedt, einer der schönsten Parks, die es in der Harzregion gibt, wo es sich jetzt auch schon in den nächsten Tagen ein Besuch wirklich lohnt, weil die ganzen Frühlingsblüher dort dann ihre Pracht entfalten. Ähnlich ist es dann ein Stückchen weiter gleich auf der Roseburg in Rieder. So, dann geht's rein ins Säcketal, nach Mägdesprung, zur Rostrappe nach Thale, Burgruine Regenstein, das Schloss Wernigerode, das Kloster Drübeck, wo ich auch immer sehr gerne hinfahre, Kloster Ilsenburg und Ilsetal wieder, dann Bad Harzburg, wo ich ganz besonders zur Einkehr zum Kaffee das Kaffeehaus Winuwuk empfehlen möchte.
Machen die da so schönen Kuchen?
Nee, das ist so ein Gebäudekomplex, der eigentlich nicht so zu beschreiben ist, ohne weiteres. Das ist im Stil Blockhaus, aber ganz verschroben. Kein einfaches, sondern architektonisch ist in Vorkriegszeiten errichtet worden. Also man kann es nicht beschreiben. Blockhaus, vollkommen schief, krumm und, ne?
Schon der Name, Winuwuk.
Ja.
Nee, Winuwuk.
So also ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, was es heißt, Winuwuk.
Vielleicht irgendwelche Anfangsbuchstaben von
mehreren Wörtern. Ja. Wunderschön, schon von außen, auch innen drin. Und gibt's auch guten Kuchen, guten Kaffee und dann ist auch noch eine Galerie und Kunstgewerbeshop dabei und dergleichen. Ja, dann nochmal die Kaiserpfalz Goslar als Empfehlung. So, dann viele der Harli bei Fienburg, ein Vorharzer Bergrücken, den viele hier aus unserer Region wahrscheinlich kaum einen Namen nachkennen werden. Wo aber alleine auch schon mal ein Ausflug hin lohnenswert ist, weil der ist gerade in den letzten Jahren sehr schön, die Wanderwege ausgebaut worden. Dort kann man also sehr schön auch wandern. Und dort ist auch der Harli-Turm, also ein Aussichtsturm, der wieder hergerichtet wurde, wo man auch einen wunderschönen Blick hat. Ja, dann wäre noch die Schlangenfarm in Schladen, wer da noch nicht war, auch sehr, sehr interessant und sehenswert, wer sich für Schlangen, Echsen und Reptilien interessiert. Ist ja angeblich die größte Schlangenfarm Europas, was ja nicht nur als Besuchermagnet, als sag ich mal, Reptilien-Show gedacht worden ist, sondern vom Inhaber ja auch zur Gewinnung von Schlangengift genutzt wird. Ist also in Deutschland der größte Schlangengiftproduzent. Die werden also täglich gemolken. Das kann man sich auch bei Besuchen mit anschauen. Da muss man sich dann mal auf deren Homepage informieren. Dann noch über das Klostergut und Kloster Wöltingerode kommen wir dann zurück auf die B6N, wo man dann schnell wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt.
Ja, und da ist ein Tag rum, ein erlebnisreicher.
Ja, also wenn man sich alles anschauen will, ist da natürlich auch ein Tag nichts, sag ich mal. Alleine auf der Schlangenfarm kann man schon mehrere Stunden zubringen. Da sind dann nachmittags oftmals noch Vorführungen mit Krokodilen und so weiter, das Schlangenmelken, alles solche Dinge. Vorführungen mit Kobras und so weiter. Also es gibt viele, sag ich mal, Ausflugsziele hier bei, wo man schon einiges an Zeit beizubringen kann.
Und wir sind immer noch beim Motorrad und auch der nächste Tipp geht da in diese Richtung. Ein Lied von Benny Quick, Motorbiene. Und die Hochharztour Nummer 3 verspricht auch wieder einen interessanten Tag.
Ja, das ist nun wirklich auch nochmal eine Tour, die man an einem Tag absolvieren könnte. Es ist die kürzeste der dreien mit einer Fahrstrecke von 160 Kilometern und ca. 3 Stunden reiner Fahrzeit. Allerdings, wie gesagt, wieder viele Objekte dabei, wo man sich lange aufhalten kann. Wenn wir wieder in Beinstedt losfahren, über Gernrode, Bad Suderode nach Friedrichsbrunn, Güntersberge, Felde, Straßberg, über den Auerberg nach Stolberg, Rottleberode, Neustadt, Ihrfeld, Hasselfelde, Stiege, Alrode, Treseburg, Altenbrag, Wendefurt, Rübeland, Hüttenrode, Blankenburg, Timmrode, Thale, Stecklenberg und dann wieder zurück nach Beinstedt.
Und was würdest du besonders empfehlen?
Ich greife immer besonders gerne mal denn hier die Ausflugsziele raus, die halt nicht so ganz bekannt sind. Da ist schon gleich am Anfang der Strecke beispielsweise in Rieder, direkt zum Ortsübergang nach Gernrode, die Harzschnitzerei in Rieder. Wer sich also mal ein paar Schnitzereien, ob für einen Haushalt oder als Dekogegenstände erwerben möchte. Außerdem bietet die Schnitzerei auch regelmäßig Kurse an. Man kann sich da also auch anmelden und kann dort das Schnitzen von der Pike auf erlernen. Sowas sind ja auch immer schöne Dinge. Man braucht ja erstmal gewisse Grundkenntnisse, wenn man da irgendwie als Schnitzer oder Bildhauer selber sich ein paar Dinge schaffen möchte. Ja, denn die alte Elementarschule in Gernrode ist auch recht interessant. Die ist direkt unten an der Kirche zu finden. Die hat immer wechselnde Ausstellungen. Das ist ja angeblich die älteste sogenannte Grundschule, Elementarschule in Deutschland, weil ja in Gernrode als einer der ersten Orte überhaupt die Reformation mit eingeführt wurde.
Aus dieser Zeit stammt die Schule.
Ja. Da sind also immer, wie gesagt, wechselnde Ausstellungen zu sehen. Kann ich im Moment nicht sagen, was gerade gezeigt wird. Dann leider die Kuckucksuhrenfabrik in Gernrode können wir, glaube ich, im Moment streichen, denn so wie es ausschaut, ist sie geschlossen.
Vor 2 Jahren war ich, glaube ich, dort.
Im Moment steht groß ein Plakat dran zu verkaufen.
Oje.
War auch einen ganzen Winter über geschlossen, also die würde ich jetzt mal im Moment ausklammern.
Ja.
Ähnlich ist es leider Gottes auch mit Bad Suderode und der Calcium-Sohle-Quelle. Ich glaube auch nicht, dass die im Moment läuft. Ich weiß es nicht, aber das gesamte Kurzentrum ist ja schon seit 2 Jahren geschlossen.
Genau, das liest man ja immer mal wieder in der Presse was darüber, wo es angeblich wieder neue Interessenten gibt oder auch nicht.
Bloß, ich wollte es jetzt nicht rausnehmen. Ich kann es auch nicht jedes Jahr umstellen. Ich kann auch nicht jedes Jahr kontrollieren, was davon offen ist und dergleichen. Ich habe es hier nochmal erwähnt. Wir fahren dann weiter hoch in Unterharz beziehungsweise in Hochharz nach Straßberg. Sehr interessant, dort mal eine Führung im Schaubergwerk Grube Glasebach. Nimmt allerdings auch viel Zeit in Anspruch, muss man sich dann auch immer mal vorher informieren, wann denn dort die Führungen sind. Dann zum großen Auerberg, Josefskreuz, vom Forsthaus Auerberg aus, in einem Restaurant dort oben an der Hauptstraße. Ein sehr schöner Wanderweg. Hin und zurück, ist aber auch jeweils fast eine Stunde, braucht also auch seine Zeit.
Ja. Kann nun nicht überall direkt bis vor die Haustür fahren.
Nein, der Ort Stolberg, ne, Europastadt, kann man auch einen ganzen Tag bei zubringen. Zumal seit einigen Jahren jetzt auch das Schloss Stolberg, was ewig ja geschlossen war, wieder für Besucher zugänglich ist und regelmäßig neue Abschnitte dort freigegeben werden, die man besuchen kann. Dann gibt es, wie gesagt, das Museum Alte Münze, Alte Posthalterei. Also in Stolberg gibt es einiges zu sehen. Dann haben sie dort ja auch das Erlebnis bei Thyragrotte. Wer sich mal erfrischen will zwischendurch, dann kommen wir über das Schaubergwerk Rabensteiner Stollen wieder hoch in Hochharz nach Hassefelde. Dort die Westernstadt Pullman City, die alleine auch schon Tagesbesuch sein kann. Ne? Besonders zu empfehlen natürlich mit Kindern und Jugendlichen. Sollte man sich auch vorher informieren, weil dort auch sehr viele Veranstaltungen und dergleichen immer stattfinden.
Ja, das geht ja im Frühjahr richtig los.
Ja, daher immer erstmal schauen. Da muss man sich schon mal ein bisschen Zeit nehmen. Teilweise sind da dann auch mal so größere Biker-Treffs oder sowas. Da sollte man nicht unbedingt vielleicht hinfahren. Dann über das Schlossstiege, was auch wieder jetzt offen ist und in privater Hand ist, von holländischen Investoren, von einer Familie übernommen, die das restauriert und ausbauen und dergleichen. In Treseburg gibt es ein kleines privates Uhrenmuseum, was sehr interessant ist. Im Sommer dann die Freilichtbühne in Altenbrak, wo dann jedes Jahr wechselnde Stücke aufgeführt werden. Über die Staumauer in Wendefort fährt man dann drüber weg, um dann zur Baumanns- und Hermannshöhle nach Rübeland zu gelangen, wo man ja auch mal eine Führung mitmachen kann. Und im Sommer sind dort in der Baumannshöhle auch die Höhlenfestspiele mit schönen, sage ich mal, Märchen, wie beispielsweise über viele Jahre haben sie immer das kalte Herz dort aufgeführt. Was nun in diesem Jahr kommt, weiß ich noch nicht. Dann von Rübeland runter nach Blankenburg. Dort ist immer das Kloster Michaelstein mit allem drum und dran dort ein Besuch wert. Dann kommen wir von Blankenburg mehr oder weniger einer Teufelsmauer entlang, die von der Straße aus, von der L92 aus auch über zu sehen ist, Hamburger Wappen und so weiter und die ganzen Teile, wo man auch schön kraxeln und wandern kann. Man möchte allerdings da das entsprechende Schuhwerk haben und noch recht gut zu Fuß sein. Das Budetal gibt es ja auch immer viele Nachrichten im Moment drüber. Kann ich auch nicht so ganz genau sagen im Moment. Gibt es am laufenden Band andere Nachrichten, ob es wieder, ja, ob es nun wieder geöffnet ist oder ob es nicht geöffnet ist. Also,
und das ist ja eigentlich auch immer ein schöner Spazierberg, ja, von Alten Prag aus.
Diese Strecke war häufig gesperrt. Da sollte man wirklich dann nochmal im Internet nachschauen und nachschlagen, was halt immer möglich ist, ist von Thale aus ins Bodental reinzufahren, seinen Pkw abzustellen und dann ein bisschen hinterzulaufen an der Bode entlang bis zur Waldgaststätte Königsruh.
Richtig nach Thale kommt man auch wieder oder noch nicht von Treseburg nach Thale? Der Weg ist frei, ja, denn der ist ja ziemlich lang, das ist ja 10 Kilometer ungefähr.
Das kann ich ja auch nicht wirklich sagen, weil da waren auch Bauarbeiten, da waren im Winter einige Bergrutsche und dergleichen, aber ich gehe mal davon aus.
Denn an sich ist das ja auch ein schöner Weg.
Ja,
man muss dann wieder sehen, wie man zurückkommt.
Ja, Hexentanzplatz kennt eigentlich jeder. Ja, da braucht man nicht größer drauf einzugehen. Ja,
auf den Füßen steht bei schönen Wetter und Feiertagen.
Ja. So, und abschließend dann die Burgruine Stecklenburg und die Lauenburg bei Stecklenberg. Insbesondere bei der Lauenburg, was ja eigentlich zwei Burganlagen sind, hoch über Stecklenberg, passiert in letzter Zeit ziemlich viel. Da werden Rekonstruktionsarbeiten durchgeführt. Dort hat man in die Ruinen einen großen Aussichtsturm wieder eingebaut, sodass man dort einen wunderschönen Blick hat. Und es ist insgesamt interessant, denn die Lauenburg-Anlage war hier einer der gewaltigsten Burganlagen der Harzregion im Mittelalter. Obwohl man sehr, sehr wenig über diese Burganlage an sich weiß. Ja, ich denke, das sind drei interessante Touren. Wie gesagt, umfangreiches Material dazu kann man sich über unsere Homepage www.harzurlaub.de ausdrucken. Auch die Streckenführung als solche auf entsprechend von uns gezeichneten Reliefkarten, so mal, dass man dann auch für den Ausflug schönes Material mitnehmen kann.
Ja, und nun kommen wir ein bisschen zu einem Thema, das vielleicht jeder kennt, denn es geht um Max und Moritz, um die beiden bösen Buben. Wo haben die denn ihr Zuhause?
Naja, das ist ja eine Bildgeschichte von Wilhelm Busch und der stammt ja aus Niedersachsen.
Das gibt es ja auch großes Museum in
Hannover. Zu Hause ist er im Grunde im Schaumburger Land. In einem kleinen Dorf dort und seine Eltern, war eine sehr kinderreiche Familie und man geht davon aus, dass aufgrund dessen er als ältester Sohn zu seinem Onkel nach Wiedenla bzw. Ebergötz gegeben wurde, der dort Pfarrer war und der dann Wilhelm Busch auch privat unterrichtet hat.
Da gibt es ja auch Geschichten, wo der Pfarrer auch auftritt und so
weiter. Ja, ja. Und wie auch immer war es so, dass der Müllers Sohn dort, Erich Bachmann, auch vom Pfarrer mit privat unterrichtet wurde und die beiden, Busch und Bachmann, zu besten Freunden wurden. Und Busch auch selber sagt, es war die längste und innigste und unzertrennlichste Freundschaft, die er in seinem Leben gehabt hat. Und es heißt nun, dass Wilhelm Busch ein sehr stiller und auch zurückgezogener Mensch gewesen sein soll, auch schon als Kind. Erich Bachmann praktisch das blanke Gegenteil. Und irgendwie sind diese beiden Charaktere dann auch, so nimmt die Literaturforschung zumindest an, in Max und Moritz eingeflossen, was ja eines seiner ältesten und auch erfolgreichsten Werke war.
Und ja, bis heute noch beliebt.
Ja. Wie gesagt, aus einer sehr großen und kinderreichen Familie. Trotzdem haben seine Eltern, die ein kleines Ladengeschäft betrieben haben, es fertiggebracht, ihn studieren zu lassen. Warum auch immer. Er hat am Anfang Maschinenbau studiert, hat es auch irgendwie bis kurz vor den Abschluss gebracht, aber nie einen gemacht. Hat dann seine Eltern überzeugt, Kunst zu studieren, weil er sich schon immer fürs Schreiben und insbesondere fürs Malen interessiert hat, ist er nach Düsseldorf gegangen, kurze Zeit, dann nach Antwerpen, wo damals die großen holländischen Meister unterrichtet haben. Hat viel studiert, hat es aber am Ende nie zu einem Studienabschluss gebracht.
Aber zu Weltruhm.
Aber zu Weltruhm. Wobei man natürlich sagen muss, damals war es nicht so. Er war ziemlich oft ziemlich blank, um nicht zu sagen bankrott, ne? Und hat auch insbesondere auch mit seinen Frühwerken, seinen Bildgeschichten, Max und Moritz, Heilige Helene und was da so alles kam, diese gesellschaftskritischen Bildgeschichten, die er da anfangs gemalt hat, die haben ihm eine Menge Ärger eingebracht. Ne? Sowohl seine Verleger wie auch er hatten zu der Zeit damals mehrere Prozesse am Hals wegen Verunglimpfung der Religion und alle solche Dinge. Ne? Diese Bücher waren halt alle irgendwie auch insbesondere gesellschafts- und religionskritisch. Und teilweise waren ja seine Bücher auch oder seine Geschichten auch längere Zeit verboten. In Österreich beispielsweise waren sie bis sogar ins 20. Jahrhundert hinein verboten. Er hat dann aber zunehmend Bekanntheit erlangt und auch zu gewissem Ruhm und Wohlstand gekommen. Wobei, wenn man es heißt, er hat beispielsweise Max und Moritz aus Geldnot an einen Verleger verkauft für 1000 Gulden. 1000 Gulden sollen damals 2 Jahreseinkommen eines Handwerkers gewesen sein, also schon eine ganze Menge. Allerdings hat der Verleger auch dann die ewigen Verwertungsrechte so daran gehabt und ist schon alleine mit diesem Werk ein reicher Mann geworden. Ich weiß es jetzt, ich habe diese Zahlen natürlich nicht alle im Kopf, aber bis um 1900 waren es schon über 50 Auflagen von Max und Moritz. Ne, da kann man sich vorstellen, das waren schon viele hundert, ich glaube 57.000 Exemplare oder sowas, die weltweit schon dort verkauft wurden. Also der hat seine 1000 Gulden gut angelegt gehabt. Aber wie so oft, der richtige Durchbruch kam also erst mehr oder weniger im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, und davon hat Wilhelm Busch dann nicht mehr viel gehabt. Er war ja auch keine ganz einfache Persönlichkeit, hat ja nie eine Familie gehabt. Ja. Und hat dann lange Zeit auch im Haushalt seiner Schwester gelebt. Es war ein Pfarrerhaushalt in seinem Heimatort und dort ist er dann von seiner Schwester mit versorgt worden. Im Alter ist er dann zurückgegangen, dort wo er sich angeblich am wohlsten gefühlt hat, in die Harzregion, um Seesen. Ebergötzen gehört ja zu Seesen heute dazu und hat da seinen Altersruhesitz gefunden und auch noch zahlreiche Geschichten und Werke veröffentlicht. Es ist ja eine Riesenliste von ihm, was er alles geschrieben hat. Ne? Und meistens kommen ja auch trotz alledem nur seine bekanntesten Werke dort vor. Er hat ja auch viele Jahre gemalt, insbesondere, sage ich mal, in seiner Zeit in München und in Antwerpen. Darüber ist eigentlich sehr wenig bekannt. Das richtig stimmt. In Öl gemalt, ja. Und dergleichen. Ne? Warum er das nun nicht weiter vorangetrieben hat,
wer weiß. Ja.
Wenn man die Biografen liest, jeder liest da ein bisschen was anderes raus.
Ja, und ja, man kann und sich das Museum angucken in
Ebergötzen. Zwischen Herzberg und Göttingen ist die Wilhelm-Busch-Mühle und das Wilhelm-Busch-Museum. Wer sich dafür interessiert, ist eine sehr interessante Ausstellung und gibt auch einen Eindruck davon, wie halt Wilhelm Busch und wie die Leute seines Schlages damals, ich sag mal so, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts halt gelebt haben.
Ja.
Es gibt ja da viele Spekulationen. Es heißt auch teilweise, er war wahrscheinlich alkoholabhängig. Wir wissen es nicht wirklich. Er war ja lange Zeit in Frankfurt, nachdem er in München nochmal ein Kunststudium aufgenommen hatte. Und das war ja eigentlich die Zeit, wo er dann auch bekannt wurde und viele Kontakte geknüpft hatte, wo er ja dann zu einer industriellen und Bankerfamilie einen Kontakt aufgebaut hatte und mit der Hausherrin, mit der Bankersfrau dort einen sehr guten persönlichen, einen freundschaftlichen Kontakt hatte und sogar von ihr dort ja gesponsert wurde. Sie hat ihm ein Atelier eingerichtet. Warum er dann mit dem Malen aufgehört hat, ja, ist es nicht so wirklich bekannt. Aber wie gesagt, Seine Werke, insbesondere Max und Moritz und viele andere, sind ja bis heute überall bekannt.
Aber doch so ein Reklamheft so von DDR-Zeiten, da stehen auch noch allerhand Geschichten drin und weniger bekannte, die man nicht so kennt.
Ja, zu DDR-Zeiten ist man ja an solche Dinge auch schlecht rangekommen, ja. Und die Qualität, ich hatte auch mal als Kind hier so ein, war ja auch nicht so toll. Nee, wie das allgemein mit Büchern waren, die für uns selbst bestimmt waren. Also meine Frau hat gerade vor kurzem so einen dicken Band gekauft. Alles schön, auch koloriert, die ganzen Zeichnungen und dergleichen. Ne? Also ist auch schön, sag ich mal, für kleine Kinder zum Vorlesen geeignet.
Ja.
Ne? Und die Figuren, die kommen auch heute noch an.
Ja, weil sie schreiben sich leicht, kann man gut merken.
Und die Streiche und so weiter.
Ja,
ne?
Ja.
Also, auf nach Ebergötzen ins Wilhelm-Busch-Museum.
Ja. Ja, und weiter geht es in rasanter Fahrt über Berg und Tal mit Billy Idol, Motorbike, Session und danach ein kleiner Themenwechsel. Jetzt zum Schluss unserer Sendung hier im Harzlichen mal ein bisschen ein anderes Thema. Wir haben ja alle beide schon mal darüber gesprochen, aber du kannst es natürlich unseren Hörerinnen und Hörern besser erklären. Du hast ein ganz spezielles Buchprojekt, bei dem Mitmachen erwünscht ist.
Ja, und zwar ein Online-Buchprojekt. Ein Fantasieroman, der mehr oder weniger in der Harzregion spielt, wo zahlreiche, sag ich mal, Namen, Regionen des Harzes immer wieder vorhanden. Aber eine reine Fantasiegeschichte, die ich begonnen habe zu schreiben, wo ich etwa 60 Seiten geschrieben habe und die ich jetzt nach und nach online stelle. Wir haben eine spezielle Homepage dafür jetzt zur Buchmesse eröffnet, die unter buchwerkstatt.sternalmedia zu finden ist und wo jeder, der sich entsprechend angemeldet hat, dort mitmachen kann. Ob als Autor, Co-Autor, ob als Lektor, der Rechtschreibung und Ausdruck kontrolliert, ob als Zeichner, der Zeichnungen dazu macht oder wie auch immer, ist alles freigestellt. Die Figuren stehen, die Handlung steht in etwa, ansonsten ist alles frei. Das ist ein Projekt, wie es anscheinend noch keins gegeben hat. Wir sind also sehr gespannt darauf, was daraus wird und ob es überhaupt was wird. Ist alles schwierig einzuschätzen.
Hast du schon Zuschriften bekommen? Also man kann sich ja anmelden bei dir.
Ja.
Und dann wird man freigeschaltet und dann kann man seinen Text an dich schicken.
Nee, man muss sich dann das Programm Google Drive auf dem Rechner installieren, eine kleine Datei, und dann kann man online parallel schreiben. Können mehrere gleichzeitig schreiben und man sieht das und ich kann alles zurücknehmen. Ich behalte natürlich den Hut, wie man so schön sagt, auf. Einer muss ja dafür verantwortlich sein, ne? Dass nicht jeder was rein und was rausschiebt. Was am Ende drinnen bleibt, entscheide ich. Aber jeder kann dort kreativ tätig werden. Ich wollte eigentlich dort nicht weiter groß eingreifen dann. Mal sehen, ob sich so eine Community zusammenfindet, die da einen schönen Fantasieroman dann zustande bringt, der auf jeden Fall dann am Ende auch entsprechend verlegt wird. Entweder von meinem kleinen Verlag oder ich habe auch schon von der Buchmesse her große, namhafte Verlage, die ihr Interesse daran bekundet haben. Aber wir müssen nun erstmal sehen, was im Laufe der Zeit aus dem Projekt wird.
Ich könnte mir sogar vorstellen, es könnten ja vielleicht unter Umständen dann sogar mehrere Geschichten entstehen, die sich irgendwie dann verzweigen praktisch.
Es könnte auch eine Reihe werden, sag ich mal.
Ja, oder eine Reihe.
So.
Ja,
danach ist ja bei vielen solchen Geschichten, dass noch ein zweiter, dritter, vierter Band folgt. Wie auch immer, das ist alles offen. Jetzt muss es überhaupt erstmal anlaufen. Ein Interessent hat sich bis jetzt registriert. Es ist ja auch erst ein paar Tage und die ganzen Pressemitteilungen, die ich verteilt habe, ist alles jetzt erst am Wochenende passiert. Geht also alles erst noch los. Und wir stellen ja auch jede Woche nur 5 neue Seiten rein, sodass es noch ein paar Wochen dauert, bis mein Text erstmal drin ist.
Ja.
Und der kann dann auch meinetwegen gern verändert werden. Ja, es können neue Figuren hinzukommen, es können auch Figuren verschwinden, habe ich alles nichts dagegen. Es muss dann natürlich, wie gesagt, eine schöne und brauchbare Zusammenarbeit entstehen. Ähnlich ein bisschen, wer da schon mal mitgearbeitet hat, wie bei Wikipedia.
Ja, die können ja auch ergänzt werden.
Genau. Ja, einer hat auch da einen Hut auf. Ja. So muss es nun mal sein, ja, sonst wird's nichts. Und ich muss natürlich auch darauf dringen, dass jeder sich mit seiner vollen Anschrift, seinem vollen Namen bei mir registriert, weil jeder Einzelne erwirbt ja mit der Mitwirkung auch Urheberrechte. Ja. Und kann am Ende nicht sein, dass dann jeder irgendwelche Rechte für sich ableitet. Ne? Dann werden wir es nicht rausgeben können. So, dass alles dann bei mir zusammenläuft. Ich denke mal, es ist ein spannendes Projekt.
Hast du da auch an Schreibwerkstätten gedacht? Die sind vielleicht wieder, oder hast du da ein bisschen anderes Klientel? Aber es gibt ja da auch so sehr fantasievolle Menschen. Da.
Ja, Wunder. Ja. Wir werden sehen, was daraus
ja,
wird.
Denn es wird
vielleicht ist das ein kleines...
Die gibt es ja auch in vielen Bibliotheken oder ja. Wie bei der Urania, die sich da immer treffen.
Ich habe noch mehrere Publik Projekte machen. Da in der Schublade, wo man... Ähnliches machen könnte. Ich habe jetzt diesen regionalen Fantasy-Roman gewählt. Es ist ein Versuch, es ist ein Test. Wir werden allesamt miteinander viel dabei lernen, denke ich mal, auf jeden Fall. Es wird sicherlich auch zu dem einen oder anderen Problem kommen. Ja? Ich habe versucht zu testen, was ich testen kann, ja. Aber wirklich, wie das Ganze läuft und funktioniert, sehen wir erst, wenn wirklich mehrere dran arbeiten.
Vielleicht können wir ja mal in so ein 2 Monaten, ein Vierteljahr, weißt du da vielleicht ja. Schon mehr, denke ich mir.
Ja, sicherlich. Ja. Sicherlich. Ja, ja, sind wir mal gespannt, was draus
sind
wird.
Sind wir mal gespannt. Ja, wir wünschen natürlich erstmal allen einen nur wenig launischen April, sodass sie wirklich alle Harzreisen trockenen Fußes machen können. Und viel Neues entdecken bei schönem Wetter. Und ja, wir hören uns im Mai wieder und mal sehen, wohin du uns dann führen wirst. Für heute verabschieden sich ganz herzlich
Bernd Sternal
und Constanze Holthoff. Tschüss.
Tschüss.